Jeder, der jetzt den Podcast hört, der sitzt auf eine gewisse Art und Weise da, der dreht vielleicht den Kopf mal hin, vielleicht kommt die Hand Richtung Mund, vielleicht überschlägt man das Bein auf die andere Seite. Körpersprache ist immer da. Ja, die Körpersprache ist die einzige Kommunikationsform, die wir nicht einstellen können.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Stefan Vera. Stefan ist einer der gefragtesten Körpersprache-Experten in Europa. Jährlich begeistert er zehntausende Teilnehmer von Europa über die USA bis China. Nun fragt man sich wahrscheinlich, was ein Körpersprache-Experte genau macht. Nun ja, der Stefan, der entschlüsselt unsere Körpersprache und gibt Tipps, wie wir uns und andere besser verstehen. Das sieht man auf LinkedIn, das sieht man auf Instagram, man sieht es auf seinem YouTube-Kanal. Und dabei betrachtet er aber immer den Gesamtkontext und verzettelt sich dabei nicht in bruchstückhafte Einzelsignale. Und das macht den Stefan so besonders, finde ich. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Stefan Vera. Hallo Stefan.
Hallo Robert, grüß dich. Danke für die Einladung, danke.
Stefan, wie bekommt man denn so eine Begeisterung für Körpersprache?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich da selber gar nicht sagen. Es ist einfach in mir drinnen. Mein Papa war Bildhauer. Und da war Körperlichkeit natürlich immer ein großes Thema. Ja, also wenn der aus einem Baumstamm einen Akt gemacht hat, dann ist bei uns diskutiert worden, wie denn die Handhaltung dieses Aktes oder dieser Figur sein soll. Und da ist schon bei mir so innerlich klar gewesen, dass Körpersprache offensichtlich eine ganz starke Auswirkung auf die Wahrnehmung von anderen Menschen hat. Und dann habe ich sehr jung mir überlegt, in der Jugend schon, naja, wenn es um den Körper geht, dann muss es vor allem um das Steuerorgan des Körpers gehen und das ist zum großen Teil das Gehirn. Und daher kommt mein sehr, sehr naturwissenschaftlicher Ansatz zur Körpersprache und ich glaube, das tut den Menschen gut oder zumindest nehmen sie es gerne auf, weil besonders in der Körpersprache, da wird ja so viel herumgedeutelt und so viel Unwissenschaftliches erzählt. Ich glaube, ein Teil meines Erfolges ist schon, dass ich den Leuten nur erzähle, was wissenschaftlich tatsächlich Faktum ist.
Und wie lange hat es gedauert, bis du als Körpersprache-Experte, beziehungsweise Experte wird man ja quasi immer von außen bezeichnet, wie lange hat es gedauert, bis du mit deinem Geschäft gestartet hast? Weil das ist ja jetzt kein Beruf, wo man hingeht zur Arbeiterkammer und sagt, ich will jetzt den Beruf des Körpersprache-Trainers erlernen, weil das gibt's ja so gesehen nicht, oder?
Du hast vollkommen recht. Also erstens einmal bin ich dir dankbar, das Wort Experte, das wird einem immer von außen gegeben, ja, weil dann immer wieder gesagt wird, du schimpfst die Experte, dann sage ich, nein, das mache ich erst, nachdem es über Jahre und Jahrzehnte die Leute mich so genannt haben. Und ich sage dir, wie das anfängt, wenn man etwas tut, was einem wahnsinnig Spaß macht, dann passiert das von selber. Und ich habe ganz was anderes studiert. Ich habe zwar Musikstudien abgeschlossen, aber schon währenddem habe ich mich ganz stark mit der Körpersprache beschäftigt. Und irgendwann einmal bin ich von jemandem eingeladen worden, der gesagt, du, ich habe ein Seminarinstitut, komm mal vorbei und rede mal eine Stunde über Körpersprache, weil wir haben niemanden, der das so in der Tiefe sich auskennt wie du. Da war ich irgendwann in meine 20er, ja. Und dann habe ich darüber geredet und das weiß ich noch heute, das war ein Mobilfunkbetreiber, ein österreichischer und ich bin da drin gewesen und da sind Abteilungsleiter und Bereichsleiter drin gewesen. Und ich habe nicht gewusst, was ist das, ein Abteilungsleiter und ein Bereichsleiter, nur um den Leuten einmal zu sagen, wie weit ich weg war von einer unternehmerischen Karriere. Und das ist so gut angekommen, dass ich nochmal eingeladen worden bin und nochmal eingeladen worden bin und dann ist das irgendwann schleichend ich habe irgendwann angefangen, ein Geld dafür zu kriegen und so weiter. So ist es schleichend gegangen. Was ich damit sagen will, es war nie ein Businessplan dahinter. Es war nie die Idee dahinter, ein Geschäft daraus zu machen. Und ich habe das heute auch noch nicht. Ich glaube einfach so grundsätzlich, wenn ein Mensch etwas wahnsinnig gut kann und mit unglaublicher Liebe das macht, aber nicht nur als Hobby, sondern tatsächlich runtergräbt und reingräbt, dann kriegt er immer einen wahnsinnigen Zuspruch. Sagt ein Beispiel, wenn jetzt eine Frau wahnsinnig gut, oder Mann, ist ja egal, wahnsinnig gut stricken oder häkeln kann und dieser Mensch würde einen YouTube-Kanal aufmachen und der Mensch würde das besser machen und mit mehr Fähigkeiten vorzeigen als nahezu alle auf der Welt, der würde einen YouTube-Kanal haben mit Millionen Followern, obwohl es nur um Häkeln oder Stricken geht. Ich glaube einfach, dass die Menschen gieren nach mehr Wissen und nach dazulernen. Und so war das halt bei mir.
Wie findet man denn die passende Körpersprache für sich? Denn du gibst dir Tipps, du gibst Hilfestellungen und man bekommt das mit und will das natürlich auch anwenden. Jetzt ist es ja so, nicht jede Körpersprache passt zu jedem Typ. Das heißt, wie findet man denn eigentlich die passende Körpersprache für sich selbst? Weil wenn man das Wissen anwenden möchte, kann es ja sein, dass man quasi Tipps und Wissen anwendet, was eigentlich gar nicht zu einem passt, aber man sich dann quasi in eine Jacke hineinzwängt, die was gar nicht dem Typ entspricht. Wie findet man so die passende Körpersprache?
Ja, aus dieser Frage höre ich ein falsches Postulat raus. Das Postulat, was da drinnen ist, heißt, dass es körpersprachlich irgendetwas zu lernen gäbe. Und was ich mit den Leuten mache, ist, ich lerne gar nichts mit ihnen, sondern ich befreie sie von den Hemmungen, die sie haben. Weil die Körpersprache ist erstens einmal älter als der Mensch. Die meisten Dinge, die wir machen, kannst du schon bei höher entwickelten Säugetieren, besonders bei Primaten, bei Menschenaffen dann beobachten, ziemlich gut. Wir unterscheiden uns in der Mimik ein bisschen, weil wir mehr und feinere Muskulatur in der Mimik haben und damit können wir bessere Ausdrücke signalisieren. Aber im Prinzip sagen das viele Tiere auch schon. Ich meine, deswegen erkennen wir einfach, wenn ein Hund bös auf uns zukommt, das erkennen wir einfach. Nicht nur am Knurren, sondern auch an seiner Mimik vom Hund. Ja, und das ist ein Hund. Und das heißt, zu glauben, dass wir irgendetwas neu erfinden müssten in der Körpersprache, das stimmt erstens einmal nicht. Und das Zweite ist, wir alle kommen mit unserem Temperament auf die Welt. Ja, jedes Kind hat sein eigenes Temperament, denn der Großteil der Körpersprache ist vorgeburtlich festgelegt. Das ist ganz wichtig für jeden Menschen. Ob du ein temperamentvoller Mensch bist, der sich sehr schnell und sehr ausladend bewegt oder sehr zurückhaltend bist, kleine Bewegungen machst, langsamer dich bewegst, das ist vorgeburtlich festgelegt und das ist nicht änderbar. Also das ist immer, ich musste immer lachen, wenn da irgendwelche YouTube-Kanäle uns dann vorsagen, wie du zu tun hast und was du zu ändern hast in deiner Körpersprache. Na, du musst dein Temperament ordentlich ausleben, das ist viel wichtiger. Aber wir hören halt von der Kindheit an, keine Ahnung, du bist ein temperamentvoller Mensch, sagen die Leute von Anfang an, beweg dich nicht so viel, sei ein bisschen ruhiger mit deinem Temperament. Und die ruhigen Menschen, die hören ein Leben lang, ja, sag einmal endlich was, mach dich mal endlich bemerkbar, sonst bekommst du kein Gehör. Und ich sage immer, Leute, wenn du temperamentvoll bist, dann bist du genau so gemeint. Und deine größte Kraft entfaltest du, wenn du das wenig unterdrückst, sondern einfach nach außen hin zeigst. Das heißt nicht, dass dich jeder Mensch damit mag. Aber du findest genug Menschen auf der Welt, die dich genau so wollen. Und genug Menschen hast, du wirst mehr Strahlkraft haben, als du unterdrückst dein Temperament. Und umgekehrt, der ruhige Mensch, der ist so gemeint. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die diese Ruhe in einem Menschen einfach wollen, diese Stabilität, dieses nicht in den Vordergrund drängen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, weil du vorher gesagt hast, wie finde ich meine Körpersprache? Du brauchst gar nichts finden, du brauchst einfach nur so sein, wie du geschaffen wurdest. Und ich glaube, wir haben viel zu viele Hemmungen, weil wir glauben, wir müssten Rollen spielen. Und das ist psychologisch natürlich falsch und das ist auch in der Realität falsch. Wir spielen keine Rollen, sondern wir glauben nur, in manchen Situationen bestimmte Ausdrücke, gestische, mimische Ausdrücke unterdrücken zu müssen. Als Chef, als Familienvater, als Familienmutter, als Freund, wir müssten da anders agieren. Dabei wären wir am glaubwürdigsten, wenn wir einfach so sind, wie wir geschaffen wurden.
Du befreist es sozusagen, also wie du vorhin angesprochen hast, du befreist die Körpersprache von deinen KlientInnen. Gab es einmal beziehungsweise hast du immer deine Körpersprache wahrgenommen oder gab es auch einmal einen Moment, wo du deine Körpersprache verdeckt hast und ein wenig verloren hast? Und wann hast du sie wieder aufgedeckt, entfesselt, freigesetzt?
Also die Körpersprache per se kann man nicht verlieren. Aristoteles hat es genau beschrieben, die Körpersprache definiert das Leben. Und zwar, wenn ich jetzt einmal, nehmen wir mal das Baby, und zwar nach der Geburt, ja, das Erste ist, es bewegt sich und macht einen Schrei. Wenn es keinen Schrei macht, dann kriegen die im Kreißsaal alle die Panik, oder wenn es sich nicht bewegt. Weil dann ist offensichtlich das Leben nicht so sicher. Natürlich könnte man zurückgehen, und das passiert im Mutterbauch auch, sobald die Gameten, nämlich die männliche Samenzelle und die weibliche, die Eizelle, wenn die aufeinander zugehen, dann Zellteilung und so weiter, es beginnt sofort Bewegung. Mit der Bewegung entsteht das Leben, und ganz am Ende ist es auch die Bewegung, die am Ende aufhört. Ja, alte, sehr alte Menschen bewegen sich langsamer, immer noch langsamer, bis sie fast nicht mehr aufstehen können. Irgendwann bewegt sich nur mehr der Brustkorb auf und ab, und wenn das aufhört, dann hört auch das Leben auf. Das heißt, wir können Körpersprache gar nicht unterdrücken. Man glaubt manchmal, Körpersprache wäre eine Technik, die ich manchmal einsetze und manchmal nicht einsetze. Jeder, der jetzt den Podcast hört, der sitzt auf eine gewisse Art und Weise da, der dreht vielleicht den Kopf mal hin, vielleicht kommt die Hand Richtung Mund, vielleicht überschlägt man das Bein auf die andere Seite. Körpersprache ist immer da. Ja, die Körpersprache ist die einzige Kommunikationsform, die wir nicht einstellen können. Paul Watzlawick, ich glaube, den kennt man, der hat ja gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, es ist immer etwas da. Und salopp gesagt, die heftigste Körpersprache ist oft die, wenn man selber gar nicht da ist. Stell dir vor, du gehst zu einem Date und die Frau erscheint nicht. Ja, klarer konnte sie mit dir ja nicht kommunizieren.
Sehr spannend. Du hast auch davor angesprochen, dass man quasi, ja, Körpersprache ist ja quasi Authentizität und man spielt ja keine andere Rolle sozusagen. Wie blickst du jetzt zum Beispiel auf soziale Medien, wo ja quasi viele Menschen ja versuchen, etwas vorzugeben? Also niemand sieht ja so perfekt auf wie auf Instagram. Außer du, Stefan, du siehst besser aus wie auf Instagram.
Aber was trinkst?
Aber ich
zahle alles.
Danke dir. Wie blickst du auf die sozialen Medien, auf die sozialen Welten? Wie nimmst du das wahr? Weil das ist ja schon eine faszinierende Welt, meines Erachtens. Mhm. Und wie geht's dir damit?
Also, es ist gut, dass du das ansprichst. Ich bin kein Mensch, der die sozialen Medien verteufelt, ja, und sagt, da ist alles nur schlimm. Ich glaube, die das sagen, die folgen einfach den falschen Kanälen. Es gibt so wunderbare, tolle Kanäle. Ja, wenn du halt den Blödsinnigen folgst, dann kommt nah vor, das sind alles nur mehr Deppen dort. Ich habe vor 10 Tagen circa, habe ich in London auf einem sehr, sehr großen Medizinkongress einen Vortrag gehalten. Da ist es auch um Schönheitschirurgie gegangen. Und ich habe den Leuten dort gesagt, was die eher ich habe nicht gewusst, wie sie darauf reagieren, weil ich habe denen gesagt, wo es ja immer um Botox geht und um Hyaluronsäure und unterspritzen und fillern und zurückspannen die Haut und so weiter. Ich habe denen gesagt, pass auf Leute, es gibt 2 Arten von Schönheit. Die eine Art von Schönheit siehst du auf Instagram. Und diese Art von Schönheit kannst du zum Beispiel an der Anzahl der Falten oder am Fettanteil des Körpers bemessen. Und es gibt halt manche Menschen, die haben für sich entschieden, es schaut besser aus, wenn ich keine Falten habe oder wenn ich ein Sixpack habe. Wenn ich jetzt dann aber das faltenfreie Gesicht erreichen will, dann passiert es immer mit Bewegungshemmung. Das heißt, Botox, Botulinumtoxin wird reingespritzt und damit wird der Muskel gehemmt. Wenn ich also immer diese angestrengte Stirnfalte mache und dann spritzt man dieses Botulinumtoxin rein, dann entspannt sich dieser Muskel und die angestrengte Stirnfalte ist weg. Die Haut ist also glatter. Ziel erreicht für die erste Art von Schönheit. Die zweite Art von Schönheit, und die kannst du auf Instagram nie sehen, ist die Reaktion auf andere Menschen. Das heißt, wenn du daheim bist und deine Partnerin kommt bei der Tür rein, noch am Wochenende, wo sie unterwegs war oder er unterwegs war, und du sagst, ah, du bist's. Oder du triffst deine Kinder und holst sie von der Schule ab und sie rufen, ah, Mama oder Papa. Das heißt, diese schnelle Reaktion auf uns, dieses, ich wurde wahrgenommen von meinem Gegenüber. Mein Gegenüber freut sich auf mich. Das sehen wir immer an der schnellen, blitzartigen Veränderung der Körpersprache, wenn ich gesehen wurde oder wenn ich etwas gesagt habe. Das kann jetzt freudig sein, das kann aber skeptisch sein. So, die erste Art von Schönheit aber, diese Instagram-Schönheit, die reduziert immer Bewegungen, um keine Falten entstehen zu lassen. Damit aber ist für die zweite Art von Schönheit keine Bewegung mehr möglich. Das heißt, wenn früher die Partnerin gesagt hat, ah, du bist, sagt sie jetzt mit totgespritztem Gesicht, ah, du bist's. Und damit kommt aber die Freude nicht rüber. Das heißt, Ich glaube, Instagram, wenn es um diese Schönheit geht von Menschen, Männern und Frauen, die sich dort so abbilden, und wenn man die Filter sieht, die die Leute über sich drüber legen, diese Filter, die machen das Haut glatt und kleine Bewegungen sind nicht mehr sichtbar. Und da wird es halt wahnsinnig gefährlich, weil am Foto schaut der Mensch vielleicht schön aus. Aber wenn du diesen Menschen begegnest, dann hat er nicht mehr die Fähigkeiten, auf dich zu reagieren. Und damit ist er da ein bisschen unsympathischer, dieser Mensch, weil er keine Freude zeigt, keine Reaktion auf dich zeigt. Und damit enden diese Leute oft unglücklicher, als sie sind. Das heißt, ich appelliere an die Leute, mir egal, ob du einen Filter über dein Video legst, aber verlernst zumindest im Alltag nicht, auf die Leute eine Reaktion zu zeigen.
Welche Körpersprache findest du eigentlich anziehend? Also, weil ich glaube ja quasi, also es gibt ja nicht die universelle Körpersprache, wo jeder sagt, boah, finde ich anziehend. Also, weil das kann ja auf jeden anders wirken. Welche Körpersprache findest du anziehend und vielleicht hast du auch eine Analyse, warum findest du diese anziehend?
Ja, also du stellst genau die richtige Frage. Es zählt nicht das Allgemeine, sondern nur, was kommt beim Empfänger gut an. Erstens einmal, Körpersprache ist niemals ein Einzelsignal. Körpersprache ist nicht Arme verschränken oder lächeln. Weil ich kann Arme verschränken, dich total freundlich anlächeln, dir immer wieder zunicken, mich vielleicht nach vorne beugen, dann wirst du das Gefühl haben, der Stefan ist interessiert, er ist bei mir im Gespräch drin und das Arme verschränken wird dir gar nicht auffallen. Ich kann aber lächeln, aber ansonsten weggewandt sein, die Augen zu Schlitzen geformt haben, meinen Körper angespannt haben, dann wird das Lächeln, wird mich nicht freundlich machen, sondern es wird eher zynisch wirken. Das heißt, Körpersprache ist immer das Gesamte. Das ist erstens wichtig. Und das Zweite, was ich wahnsinnig brauche, ich glaube, das braucht jeder Mensch, ist eben die Reaktion auf mich. Das heißt, wenn du in eine Kneipe reingehst und du setzt dich hin und du merkst genau, der Kellner hat wenig zu tun und steht hinterm Tresen und er zeigt keine Reaktion, dass du im Lokal bist. Irgendwann wird jeder Mensch unruhig und fängt an zu winken. Ja, warum kommst du nicht auf mich zu, wenn ich schon ins Lokal reinkomme? Zum Beispiel, ja. Oder Verkäufer stehen hinterm Tresen und reagieren nicht auf uns. Ich bin ein Mensch, der braucht oder hat es wahnsinnig gern, wenn jemand auf mich reagiert und zwar sehr, sehr deutlich. Ich glaube, die meisten Menschen brauchen das, aber es fehlen ihnen die Mittel, wie man reagiert. Klassisches Beispiel. Ich fahre zu den meisten Veranstaltungen vorher mit dem Zug oder wenn es nicht geht, mit dem Flugzeug. Ich fahre nie mit dem Privatauto. Jetzt wäre ich am Bahnhof manchmal abgeholt von den Leuten. Jetzt ist aber so, die kennen mich aus den Medien, aus dem Internet, die wissen genau, wie ich ausschaue. Ich aber nicht. Ich weiß nicht, wer mich da abholen wird. Ja? Und das heißt, ich stehe da und aus der Menge an Menschen auf einem Bahnhof weiß ich nicht, wer zählt jetzt für mich. Die Leute können nicht aus ihrem Denken heraus in die Empathie gehen, sehr oft zum Beispiel, dass sie jetzt anhergehen und ganz deutlich winken, und zwar deutlich winken heißt die Hand über den Kopf, höher als der Kopf, deutliche Mimik mir zeigen, vielleicht die Augenbrauen heben, die Mundwinkel heben, um mir zu signalisieren, ich bin es, der dich abholt und ich habe dich wahrgenommen, Stefan. Wenn wir das lernen würden, dann wird viel schneller Sympathie entstehen. Ich bringe da ein anderes Beispiel. Du fährst mit dem Auto und du lässt jemanden raus, der will einbiegen in die Dinge und du lässt ihm die Vorfahrt. Jetzt erwartest du, die meisten Menschen, ein Danke von dem, dass er die anschaut durch die Windschutzscheibe, vielleicht auch mit der Hand ein Danke und ein Lächeln dir signalisiert. Das macht er aber quasi nie. Er hebt maximal beim Lenkradl einmal kurz den Daumen mit einem ernsten Gesicht. Und weil es mir halt wichtig ist, eine Reaktion zu bekommen, gebe ich den Leuten auch mit, Leute, es wird anderen auch wahnsinnig wichtig sein, lernt Reaktionen auf andere zu zeigen. Im Lobenden, vielleicht auch manchmal, wenn dich etwas ärgert, zeig Reaktionen. Das ist eins der wichtigsten Mittel. Und wenn das jemand mir deutlich zeigt, dann hat er bei mir einen Startvorteil.
Was man bei dir merkt, du hast immer Energie. Auflebend, aufblühend. Ja. Wie kommt das? Gibt es da ein Geheimnis? Naja. Was ist dein Geheimnis?
Das sind die Drogen. Hey, was glaubst du, in der Früh fange ich an, mir irgendwelche Drogen reinzuschmeißen. Nein, ich habe nicht immer Energie. Oder sagen wir so, ich hab schon viel Energie. Ich bin gesegnet mit viel Energie. Ich habe in der Körpersprache, würde man sprechen, ich habe eine hohe Frequenz. Das heißt, die Bewegungen sind tendenziell schneller bei mir und sie sind größer. Das vermittelt Energie. Deswegen wirken Kinder im Schnitt energetischer als 75-jährige Männer oder Frauen, weil das Tempo, die Frequenz und die Umfang der Bewegungen sind kleiner. Und ich bin jetzt 49, also quasi 50, und habe da noch viel aus meiner Kindheit mitnehmen können, viel Bewegung und so. Das ist schon ein Talent, das stimmt schon. Aber jetzt muss ich da was ganz was Wichtiges sagen. Die Leute sehen mich, also du siehst mich jetzt da bei dem Interview, die Leute sehen mich auf der Bühne, die Leute sehen mich im Fernsehen oder so, wo ich halt sehr lebendig bin, ja. Und jetzt gibt's dann Leute, die ordnen die Menschen jetzt so in so Kategorien ein, ja. Was weiß ich, das ist ein energetischer Mensch und das ist ein, weiß ich nicht, manche tun das in Farben einordnen und so weiter. Aber die sehen genau diese paar Minuten oder diese paar Momente oder diese zwei Stunden von mir. Frage mal meine Familie, wie super gechillt ich einen ganzen Nachmittag auf der Couch liegen kann und nichts tun kann. Und wenn jetzt der Test mit mir gemacht werden würde, wenn es mir auf der Couch liegen würden, dann würde ganz ein anderer Typ, der würde phlegmatisch rauskommen, der würde rauskommen, sehr ruhig, sehr leise auch. Und ich glaube, dass wir viel mehr in uns drinnen haben, an Vielfalt in uns. Aber sobald wir beginnen, uns selber in Kategorien zu geben, dann wird es halt wahnsinnig gefährlich. Und beginnen tut es immer, wenn wir versuchen, andere Menschen zu kategorisieren, ja. Also angefangen hat es mit Horoskop, weißt du, die Leute sagen alle, Horoskop, das glaube ich ja nicht dran, aber trotzdem ist beim ersten Treffen, du, was bist denn du für Sternzeichen? Ich glaube aber eh nicht dran. Aber jetzt sagt der, Löwe bin ich. Und man denkt so, um Gottes Willen, ein Löwe. Aber immer wieder sagt man, ich glaube nicht dran. Und trotzdem hat man diese Kategorisierung in sich drinnen. Aber was noch viel schlimmer ist, man schiebt die anderen ganz schnell in Schubladen rein, obwohl man sagt, das tue ich eh nicht. In Farben, in Horoskope, die Griechen haben es eben in Choleriker, Phlegmatiker, Sanguiniker und so eingeteilt. Aber das viel Schlimmere ist, unterbewusst weiß man damit ständig und bestätigt sich ständig wieder, ich wäre auch sofort schubladisiert von anderen Leuten. Aber gleichzeitig sagt man, ich bin einzigartig und unvergleichlich. Ich bin ein Individuum, was es kein zweites Mal gibt. Naja, wie soll das zusammengehen? Du gibst 4 Kategorien oder gibst maximal 12. Fürs Horoskop gibst 12 Kategorien. Teilst andere ein, teilst dich selber ein, aber gleichzeitig will es individuell sein. Ich kann euch nur sagen, die Einteilung ist einfach nur eine Krücke und macht andere Menschen immer kleiner. Es macht die Leute kleiner, wenn du die Leute in so Kleinigkeiten einteilst, dann nimmst du ihnen die Möglichkeit, auch völlig anders zu sein. Und besonders gefährlich halte ich das, wenn das manche Eltern schon mit ihren Kindern machen. Also das Kind, keine Ahnung, tut sich in der Schule ein bisschen schwer oder ist im Kindergarten ein bisschen laut und dann wird schon sofort so ein Persönlichkeitstest gemacht. Und dann kommt raus, das Kind hat den und den Charakter. Dann wird das Kind plötzlich nur mehr auf diesen Charakter hin geschult. Ja, wenn ich nur auf die Lebendigkeit reduziert werden würde, dann hätte ich zu vielen Menschen überhaupt keinen Zugang und sie zu mir auch nicht, weil sie einfach nicht sehen, dass ich ein totaler gechillter Mensch auch sein kann. Also das war jetzt eine lange Antwort mit auch einem Appell an die Menschen, nimm dir Zeit für die Leute und du wirst erkennen, sie haben eine weit größere Vielfalt als das, was du im Moment gerade wahrnimmst.
Genau darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, weil man hat ja schon auch unterschiedliche Ich-Rollen. Also man nimmt ja jetzt auf der Couch eine andere Rolle ein, als wie jetzt auf der Bühne zum Beispiel. Aber wenn man quasi keine Bewertung und keine Vorurteile hat, weil du bist ja immer sehr humorvoll in den Interviews auf der Bühne und jetzt trifft man dich vielleicht auf der Straße in München und dann trifft man dich und sagt, Stefan, sei lustig. So, und das also auf Anhieb wird das halt schwer funktionieren höchstwahrscheinlich, außer... Also du bist natürlich schon von Talent eventuell gesegnet im Sinne des Humors und auch in vielen anderen Dingen. Aber wenn man da immer mit dieser Erwartung reingeht, dann hat man ja quasi immer erstens, wie du gesagt hast, dieses Schubladendenken und man nimmt ja quasi einen Teil dieser Persönlichkeit, dieser Identität weg, weil man reduziert ja quasi das ganze Potenzial auf eine Sache, Energie und humorvoll oder auf zwei Sachen beispielsweise. Oder?
Ich hätte es nicht besser
ohne Bewertung reingehen.
Ja, ich hätte es nicht besser erklären können. Du hast vollkommen recht. Ich habe mich nur bei einem Wort gestoßen bei dir, nämlich bei Ich-Rollen. Das ist definitiv nicht so. Also du bist auf der Couch auch der Robert, ja? Aber der Robert, der halt sich langsamer bewegt, ein bisschen gechillter ist auf der Bühne oder beim Podcast, bist du auch der Robert. Und du bist halt dort in deinen Bewegungen ein bisschen größer oder du nimmst dich selber ein bisschen mehr zurück oder was auch immer, ja. Aber ich halte es für ganz gefährlich, wenn wir glauben, wir würden Rollen spielen, weil es entfremdet uns von uns selber. Eine Rolle spielen, meiner Schauspieler, ja, eine Rolle spielen heißt, das bin im Moment nicht ich spiele nur die Rolle von jemandem. Nein, das bist auch du. Und was, wenn ich dann von manchen Vätern her, ich muss die Familie versorgen, dann muss ich Familienvaterrolle spielen und dann bin ich Chef in der Firma, dann muss ich, weiß ich nicht, Vaterrolle, Chefrolle erfüllen und aber am Nachmittag muss ich lustig sein, weil da sind wir beim Grillfest, dann muss ich die Nachbarschaftsrolle erfüllen und im Verein muss ich der Schriftführer sein, dann muss ich die Verlässlichkeitsrolle erfüllen. Nein, das bist immer du. Du kannst halt manchmal zurückhaltend und verlässlich sein, wenn du Schriftführer bist. Du kannst auch mal die Sau rauslassen, wenn du grillen gehst, aber du weißt gleichzeitig, du kannst verantwortungsbewusst auch agieren. Aber das heißt ja nicht, dass du eine Rolle spielst, sondern das bist alles du. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Frauen. Ja.
Wie schaffst du es, so frei von Bewertungen zu sein? Weil
super, dass du das sagst. Ich bin gar nicht frei von Bewertungen. Ja. Entschuldigung, dass du jetzt ins Wort gefallen bist. Jeder Mensch bewertet wahnsinnig schnell. Und das ist auch, das sage ich ja den Leuten, dieses, wir müssen weggehen davon, die anderen immer zu bewerten, sondern selber eine Wirkung nach außen zu zeigen, dass die uns so bewerten, wie wir es gerne hätten. Aber zu glauben, das Gehirn würde von Bewertungen frei werden, das funktioniert einfach nicht. Ja, Daniel Kahneman hat das hier genau mit System 1 und System 2 beschrieben. Ja, das erste System ist immer das bewertende System. Ja, Entschuldigung, wenn der Säbelzahntiger bei der Tür reinkommt und du denkst dann, na ja, jetzt reden wir zuerst einmal mit denen und schauen einmal, was er für innere Werte hat. Ja, diese Art von Menschen, die sind gefressen worden und die haben sich nicht durchgesetzt. Das heißt ja, wenn du im Job nie das erreichst, was du willst, oder wenn du in der Beziehung nie die Partner findest, dann sendest du nach außen etwas aus, was die anderen bewerten, wie du es nicht haben willst. Das heißt, wir müssen nach außen einfach etwas signalisieren. Ich sage das immer, was weißt du, ich frage die Leute immer, ob sie das Gefühl haben, es gibt so viele Deppen jetzt auf der Welt. Und da sagen alle auf, ja, es gibt immer mehr Deppen auf der Welt und immer mehr Idioten. Und dann frage ich, naja, hast du auch im Alltag mit mehr Idioten zu tun wie früher? Und die sagen auf, ja, ich habe auch immer mehr mit Idioten zu tun. Und ich frage sie immer, ja, dann musst du dich fragen, warum versammeln sich die alle rund um dich? Und das Gleiche ist diese Frau, die hat ja jeder diese oder viele diese Freundin, die immer wieder sagt, Mensch, ich habe immer das gleiche Pech mit den Männern. Die größten Deppen bleiben immer am Ende bei mir. Und da muss man halt auch sagen, ja, ich weiß, warum das passiert. Und zwar, wenn wir durch den Alltag gehen, dann signalisieren wir ständig mit unserer Körpersprache unsere eigene Emotionalität. Ich beschreibe dir das kurz. Das Leben ist ein bisschen wie eine Kneipe. Und du sitzt an deinem Kneipentisch und da hast du genau die Stimmung, wie du das Leben empfindest. Nehmen wir an, du hast das Leben ist eine Gaude. Das Leben ist gut, das Leben ist lustig, das Leben ist spannend und das sieht man in der Körpersprache. Lebendige Bewegung am Kneipentisch, lustig und so. Jetzt kommen in die Kneipe, in die Lebenskneipe unendlich viele Menschen rein. Tatsächlich unendlich immer kommen Leute rein. Und die machen natürlich das Gleiche wie jeder, das in einer Kneipe macht. Sie schauen, auf welchen Tisch setze ich mich. Und jetzt nehmen wir an, da kommt dann einer, der ist total gut drauf, das Leben ist eine Gaude und nicht jeder Moment ist gut, aber es ist immer noch alles irgendwie gut ausgegangen. Der schaut jetzt herum, welcher Tisch ist mir sympathisch. Jetzt sieht der dich auf diesem Tisch sitzen, wo du lebendige Körpersprache und der Gaude signalisierst. Natürlich setzt sich der zu dir, weil er das Gefühl hat, da werde ich verstanden. Und so sammeln sich rund um den Tisch immer mehr Menschen, die eine Gaude signalisieren und eine Gaude haben und die bestätigen sich auch ständig, das Leben ist gut. Aber da gibt's auch andere Leute, die einer kommen und sagen, na, die besten Zeiten sind schon vorbei. Das wird nicht mehr gut ausgehen jetzt. Oder sie sagen sowas wie, ich möchte halt nicht mehr jung sein. Und die erkennst du auch an der Körpersprache, weil die schütteln immer so ganz leicht den Kopf, so ganz ein leichtes Nahnicken und haben so oft die Unterlippe nach oben gezogen, so wie, wow, ich weiß nicht, irgendwie, na, das brauche ich gar nicht. Und die sehen jetzt aber den freudigen Tisch, wo du sitzt. Und die schauen den Tisch an und sagen, na ja, die werden schon an und drauf kommen. Und die setzen sich nie auf den Tisch natürlich, weil die fühlen sich vom Anfang an schon nicht verstanden. Aber da gibt's einen Tisch daneben, wo genau diese Leute sitzen, die auch denken, na, das wird nichts mehr. Und wir werden eh betrogen und hintergangen von allen. Die setzen sich jetzt genau dorthin. Und das passiert das Gleiche wie am anderen Tisch. Das heißt, sie bestätigen sich ständig, dass das Leben nicht mehr so gut ist wie früher, dass das alles ein Betrug ist und so weiter. Das heißt, wir ziehen durch unsere Körpersprache ständig Menschen an. Und wenn du in deiner Firma bist und du merkst, irgendwie nach einem halben Jahr in der Firma wird nur gejammert, es ist irgendwie alles schlecht und alles furchtbar, dann ist es nicht so, dass in der Firma das allgemein gemacht wird, sondern du hast rund um dich versammelt, die genau diese Emotionalität bei dir auslassen. Und das Gleiche ist bei der einen Frau, die sendet Signale an alle Männer aus. Aber viele Männer und vielleicht für sie die guten Männer finden das nicht attraktiv, was sie aussendet, mit ihrer Mimik, mit ihrer Bewegung, mit ihrer Haltung. und die finden sie vielleicht nicht unsympathisch, aber sie beschäftigen sich nicht näher mit ihr. Übrig bleiben nur die sie dann selber als Deppen bezeichnen. Das heißt, was ich den Leuten mitgib, ist, übernimm doch Verantwortung, nicht nur für dein inneres Strahlen. Wenn du dein inneres Strahlen nicht nach außen zeigst, dann wirst du nicht die richtigen Menschen anziehen. Und da muss ich auch sagen, und das ist nur der letzte Satz dazu, da muss man aufpassen, dass Achtsamkeit ist wahnsinnig wichtig im Leben, dass man sich selber spürt, dass man zu sich findet. Aber Leute, macht es bitte von 6 bis 7 in der Früh. Und nicht während ihr im Meeting drinnen sitzt, zu euch finden, weil Achtsamkeit per Definition ist ja die höchste Form von Egoismus. Das heißt, es zählt in dem Moment nur mehr ich und das ist super. Aber wir sind grundsätzlich ein Rudelwesen. Und der Mensch, der am Moment im Tag meditiert, achtsam zu sich selber ist, der soll bitte den Rest des Tages für die anderen Menschen da sein und sein Strahlen nach außen tragen. Weil damit nämlich zieht er die richtigen Menschen an.
Wie ein Magnet sozusagen. Genau. Und wenn man ja selbst strahlt, also es gibt ja auch dieses Zitat quasi, wenn man selbst strahlt, erteilt man ja anderen auch die Möglichkeit und die Erlaubnis zu strahlen, weil sie ja etwas in einem sehen, was sie selbst wieder finden möchten. Also das ist ja auch, wenn man achtsam ist, dann kann das ja auch triggern, wo die Menschen dann achtsamer sich selbst reflektieren und auch einmal hinter die Kulissen schauen, weil man etwas loslöst sozusagen.
Wunderbar, aber ich sag da was dazu. Es wird genauso Menschen geben, die dieses Strahlen gar nicht sehen wollen.
Ja.
Also wir dürfen nicht davon ausgehen, das ist ganz wichtig. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, du darfst dich nicht wundern, wenn du von Idioten umgeben bist, sondern du musst dich fragen, warum kommen die alle zu dir? Weil statistisch ist die Menschheit nicht blöder geworden. Statistisch ist an unserem durchschnittlichen Intelligenzquotient in den letzten 3, 4, 5, 10 Jahren nichts passiert. Nichts Relevantes passiert. Aber wenn wir das Gefühl haben, ja, die können halt ins Internet tippen, ja, auf Social Media können sie ihre Meinungen viel breiter lostreten. Aber sorry, wenn du halt diesen Kanälen folgst und wenn du immer mehr dieser Kommentare liest, dann ist es genau so, dass bei dir werden immer mehr solche Kommentare eingeblendet. Die Algorithmen funktionieren ganz gleich im Leben wie unsere Körpersprache. Und deswegen sage ich, übernimm echt Verantwortung dafür, dass du nach außen hin ein cooler, entspannter, relaxter Mensch bist und auf einmal wird's Leben cooler, entspannter und relaxter, weil du weniger mit Freunden über Probleme redest, sondern vielmehr, wo du im Sommer surfen hingehst und wo du vielleicht einen netten Abend verbringen wirst, weil sich eben andere Menschen um dich versammelt haben. Ich halte es einfach für gefährlich, wenn man nach dem Glück des Lebens sucht, aber ständig Menschen um sich sammelt, die nur einen Sinn im Leben suchen wollen. Verstehst du den Unterschied? Das heißt, man will eigentlich glücklich und entspannt sein, aber diskutiert ständig drüber, hat das Leben überhaupt einen Sinn und wenn ja, welchen? Das bringt ihn nicht zum Glück.
Ja, manchmal reicht es auch einfach nur zu leben.
Robert, du hast recht. Genau. Und das ist schon wahnsinnig wichtig. Habt ein bisschen eine Gaude im Leben, weißt? Habt ein bisschen und tu mal ein bisschen weniger über Recht haben oder nicht Recht haben. Diese Hybris, ja. Was die während Corona war ja das Thema, habe ich ganz viel so Gedankenspaziergänge gemacht, da war ja das Thema, wer hat jetzt recht? Die Maskenbefürworter, die Maskengegner, die Impfbefürworter, die Impfgegner. Ich habe 2 Videos dazu gemacht, die sind, weiß ich nicht, wie viel, 10.000 Male angeschaut und geteilt worden und ich habe gesagt, ja Leute, ich habe Besseres zu tun, als jetzt drüber zu diskutieren. Ich habe doch keine Ahnung von irgendeiner Virologie. Ich weiß nicht, ob sie recht oder nicht recht haben. Ich habe auch keine Ahnung, ob Masken sinnvoll oder nicht sinnvoll sind. Ich habe aber im Leben so viel Spannendes vor, dass ich keine Energie darauf verwende, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wenn die Regel so ist, dann setze ich mich ein und habe sie 6 Stunden auf für einer Zugfahrt nach Hamburg. Ich habe sie tatsächlich aufgehabt. Es war mir nicht sympathisch. Aber Entschuldigung, dass ich mich jetzt da reinsetze und das verweigere, die Maske, dann aus dem Zug rausgeworfen werde und dann auf eine Demo. Leute, da habe ich ganz andere Dinge in meinem Leben vorgehabt und wenn ich nichts vorgehabt habe, dann habe ich super guten Wein während der Pandemie einfach getrunken. Also weißt du, was ich meine? Leben wir ein bisschen mehr und versuchen wir nicht immer unsere Meinung und unsere Rechthaberei durchzudrücken.
Ja, vor allem, das sind ja Dinge, was man quasi nicht beeinflussen kann, oder? Also ich glaube, dass das ja so die Krux ist, dass man sich ja immer nur über Dinge beschwert, die was man ja nicht beeinflussen kann. Und wenn man, also im Endeffekt, also es gibt ja, es gibt Dinge, über die beschwert man sich, die kann man nicht beeinflussen, aber es gibt auch sehr viele, die kann man beeinflussen. Also wenn man jetzt sagt, ich bin unzufrieden in der Beziehung, das kann man ja beeinflussen. Wenn man sagt, ich bin unzufrieden mit meinem Verdienst, das kann ich ja beeinflussen. ich bin unzufrieden mit meinem Gewicht, mit meiner Fitness, kann man auch beeinflussen. Dass die Ampel rot ist, ja, oder das Wetter halt mal regnet, das kann man halt nicht beeinflussen. Aber da wird genau die ganze Energie hingelegt. Und die fragen mich halt immer, okay, was wären, wenn quasi wir einfach unsere Energie kanalisieren und einfach auf die guten Dinge legen, die was wir ja quasi beeinflussen können. Weil wir können ja sehr, sehr viel beeinflussen. Nur wir legen halt teilweise die Wertigkeit auf die falschen Dinge, meines Erachtens.
Unterschreibe ich dir alles. Ja, wir haben drei Arten von Problemen. Wenn man das so einteilen will, die erste Art von Problemen sind Probleme im direkten Einfluss, wie du gerade sagst, ja. Die zweite ist die im indirekten Einfluss. Das ist zum Beispiel, wenn deine Tochter, dein Sohn in der Schule gute Noten schreiben muss, aber sich schwer tut, dann kannst du Nachhilfe finanzieren, du kannst mit dem Kind lernen und so weiter. Aber die Arbeit muss das Kind selber schreiben. Und dann gibt's Probleme ohne jeglichen Einfluss und tendenziell beschäftigen wir uns mit der letzten Art, nämlich ohne jeglichen Einfluss, weil wir damit nichts tun müssen. Wir beschäftigen uns mit dem Gaspreis, wir beschäftigen uns mit, keine Ahnung, mit wir regen uns drüber auf, weil irgendein anderes Land so viel Plastik ins Meer raushaut, weil wir damit nichts tun müssen. Und ich bin völlig bei dir, wenn man es jetzt auf die Körpersprache wieder zurückbringt, übernimm halt Verantwortung für das, was du nach außen hin zeigst. Übernimm halt Verantwortung, was du für Mimik zeigst. Und jetzt, aber wenn ich nur sage, ja, nimm dir mal selber mit dem Smartphone, nimm mal ein 2-Minuten-Video von dir auf, dann sagen die meisten Menschen, na, das mache ich jetzt nicht. Und mich selber anschauen, das geht nicht. Und ich will es gar nicht, dass du es herzeigst, sondern einfach mal nimm dich selber mal wahr. Das ist der erste Schritt, um mal Verantwortung zu übernehmen. Und wenn du das Gefühl hast, ich schaue nicht freundlich genug, und ich sage dir dann gleich was aus eigener Erfahrung, dann ist der erste Schritt, dass du dafür Verantwortung übernimmst und das selber machst. Und damit ziehst du ganz andere Leute an. Ich habe immer geglaubt, ich lache so viel auf der Bühne, ja. Und dann ich wäre natürlich oft mit Video aufgenommen und irgendwann bin ich draufgekommen, ich selber lächle und lache gar nicht so viel. Das Publikum lacht von Anfang bis Ende. Und die mich echt dabei oder am Krawattel packen müssen, um mich manchmal zu bemühen, eine echt freundlichere Mimik aufzusetzen. Und das ist ja nicht, weil man sagt, na ja, so bin ich halt. Nein, das ist eine Gewohnheit, die sich eingeschlichen hat. Irgendwann einmal fängt man an, weniger zu lächeln. Und ich glaube, wenn man damit voll okay ist, dann passt es ja. Aber ich lächle einfach gern und ich tue es gern. Und nachdem wir die Einzigen sind, die unsere eigene Mimik nicht sehen, helfen manchmal Aufnahmen von uns.
Ja, dann geht es ja auch dem Körper besser. Also das ist ja total interessant. Wenn man ja lächelt, signalisiert man ja dem Körper auch die Atmung. Die Atmung, wenn man ruhig atmet, dann zeigt man dem Körper, alles ist okay, alles ist gut. Und ganz das genau. Ist es sehr spannend, was das auslösen kann. Ja, also wie ist es eigentlich dir gegangen, wo dann so, du bist ja auch oft im Fernsehen zu sehen und viel in Social Media. Wie war so dein erster Post? Also, und wie geht's dir jetzt damit? Also stellst du dann immer noch in Frage, also natürlich, es gibt ja immer Bewertungen, wie du vorhin angesprochen hast, und dann sieht man da Kommentare und Likes und Dislikes und keine Ahnung, was da alles ist. Wie geht's dir damit? Und wie ist dir am Anfang damit gegangen? Also hast du mal ein Video aufgenommen und hast es dann aber 10-mal aufgenommen, weil du nicht zufrieden damit warst? Oder sagst du jetzt einfach Video aufgenommen und so wie es ist, ist es und so geht's auch raus?
Am Anfang war das natürlich auch, über 10 Jahre mache ich das jetzt, war das ein fremdes Medium und man stellt das online und hat schon Angst, was man da online stellt, ja. Aber was ich am Anfang gleich mitgekriegt habe, das gebe ich allen Leuten mit, die Grundemotionalität ist wichtiger, als ob jedes Wort korrekt ist. Ich sage das, wenn ich jetzt ein Video aufnehme und da sind manchmal Grammatikfehler, Deutschfehler und so weiter drin, das ist nicht so wichtig. Im Geschriebenen muss es perfekt sein, ja, die Sprache. Aber wir reden, wir zwei ja auch, ja, wir reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist und das gibt eine gewisse Glaubwürdigkeit. Das habe ich zunehmend gelernt, das war am Anfang nicht so, das habe ich zunehmend gelernt. Nehme ich manche Videos 10-mal auf? Ja, nehme ich manchmal auf. Aus verschiedenen Gründen, weil ich manchmal etwas schlecht formuliert habe, weil ich mache mir nie ein Skriptum. Never ever schreibe ich mir auf, was ich sagen werde, sondern ich rede einfach drauf los. Und damit natürlich ist auch so, dass ich mehr Versuche brauche, weil beim dritten Mal komme ich schneller zum Punkt. Aber ich schreibe mir es nie auf, never ever. Egal welches Video du siehst, maximal mache ich mal die 3 Punkte, die ich ansprechen will. Das sind dann aber nur genau 3 Worte, die ich ansprechen will. Keine Ahnung, ich mache eine Analyse von irgendeinem Politiker, dann sage ich Augen, Haltung und Tempo. Da stehen dann nur die 3 Worte und dann rede ich frei drüber. Und jetzt kommt aber noch was dazu, die Technologie hat sich weiterentwickelt. Stories auf Instagram zum Beispiel, die nehme ich einfach auf und stelle sie online. Da schaue ich nur manchmal, wenn ich nicht schnell genug zum Punkt komme, ein zweites Mal, weil das halt zeitlich limitiert ist. Ich glaube, 15 Sekunden, dann schaltet es zum nächsten über und so. Also das kann man jetzt mittlerweile auch besser unterscheiden. Ja, doch, habt nicht Angst. Manchmal nimmt man etwas zweimal, dreimal auf, aber ich würde es nur nicht zu viel, zu oft machen. Warum nehme ich es manchmal auf? Weil ich halt einfach weiß, bei mir geht es um Bildung. Und bei mir ist es kein, ich sitze am Strand und surfe, da würde ich es wahrscheinlich auch nur einmal aufnehmen. Bei mir geht es um Bildung und ich will schon, dass das Hand und Fuß hat, was ich sage.
Wir haben jetzt sehr viel über Entwicklung gesprochen, also gewisse Dinge wie die Technologie haben sich weiterentwickelt, der Intelligenzquotient, naja, das sei jetzt mal dahingestellt. Wie entwickelt sich eigentlich die Körpersprache weiter? Also ist das jetzt über die letzten Jahrzehnte gleich geblieben oder gab es da wirkliche Sprünge, Wendepunkte in der Körpersprache?
Die Körpersprache ist seit hunderttausenden Jahren sehr stabil. Besonders seit es den Homo sapiens gibt, hat sich da quasi nichts getan in der Körpersprache. Die Körpersprache ist älter als der Mensch selbst, das haben wir schon gesagt. Wir teilen ganz viel mit dem Tier. Deswegen erkennen wir einfach, ob ein Tier aggressiv ist oder ob es nicht aggressiv ist. Und so müssen wir auch erkennen, ob ein Mensch, der auf mich zukommt, aggressiv ist oder nicht. Und wenn man jetzt so lange Krisen in der Menschheit anschaut, wie zum Beispiel, also wir reden immer von Corona, hat Corona in der Körpersprache etwas verändert? Natürlich völliger Nonsens, gar nichts hat er verändert. Ein paar sensationsgierige Journalisten haben gesagt, wir uns die nächste Generation, die Kinder werden die Mimik verlernen oder sie werden verlernen, aufeinander zugehen. Die Evolution lacht diese Journalisten aus. Stell dir vor, richtig große Krisen waren zum Beispiel die Eiszeit auf der Welt, ja, und die hat tausende Jahre gedauert, hat mehrere gegeben, ja. Und jetzt stell dir vor, wir haben uns dort auch vermehren müssen, aber die Menschheit war da so dünn besiedelt, ja, wir sind so weit zurückgedrängt worden. Jetzt stell dir vor, wir begegnen einer anderen Menschengruppe damals und die kommen auf uns zu und wir würden, weil die halt ganz woanders über Generationen woanders gelebt haben, wir würden nicht mehr entschlüsseln können, ob die aggressiv, freundlich oder paarungswillig sind. Ja, das wäre ja völlig absurd. Und jetzt reden wir wegen ein paar Wochen Maske aufhalten oder ein paar Mal mit Videocall machen. Wir verlernen überhaupt nichts. Die Körpersprache ist unglaublich stabil. Bevor die Maske war, haben irgendwelche Journalisten geschrieben, die junge Generation wird auch verlernen, weil sie nur mehr aufs Smartphone schauen. Das Smartphone ist evolutionär nicht einmal ein Beistrich. Das ist viel zu kurz, als dass wir da etwas lernen oder verlernen würden. Das ist viel stabiler bei uns im Gehirn drin. Also keine Angst. Was aber hilft bei uns Menschen ist, sich viel mit Menschen auszutauschen. Denn je mehr wir uns mit Menschen austauschen, desto stärker bleibt unser mimischer Ausdruck und desto feiner bleibt unsere Wahrnehmung von anderen Menschen. Aber trotzdem, auch wenn der Papa ein Computer-Nerd ist, den ganzen Tag im Keller unten sitzt und nur was der Red Bull daneben fettige Haare und einfach nur Computer tippt und der kriegt einen Sohn oder eine Tochter. Dieser Sohn, diese Tochter wird trotzdem die Körpersprache wunderbar lesen und ausdrücken können. Also, menschliche Körpersprache wahnsinnig stabil.
Sehr schön, dann können wir ja beruhigt sein.
Wir können beruhigt sein.
Ich hoffe, man darf es an dieser Stelle erwähnen. Du arbeitest an einem neuen Buch.
Ja, sehr spannendes Buch. Das wird spannend. Und zwar, da geht es um das Gendern in der Körpersprache. Weil was? Seit 60, 70 Jahren reden wir jetzt über das sprachliche Gendern, Schrägstrich, Binnen-I, Sternchen und so. Und 1987, weißt du, wie lange das her ist, hat die UNO schon eine Guideline für gendergerechte Sprache rausgegeben, 1987. Und jetzt habe ich gerade eine ganz aktuelle Studie gelesen, auch in der jungen Generation, 80% der Hausarbeit machen immer noch die Frauen. Den Großteil der Erhaltung der Familie machen immer noch die Männer. Und in den Vorständen sitzen immer noch deutlich mehr Männer als Frauen. Das heißt, wir müssen uns ja mal überlegen, ob das Gendern in der Sprache, ob das ausreicht oder ob wir uns da nicht mit einem Nebenthema beschäftigen, was wahnsinnig wichtig ist. Und ich befürworte es ohne Einschränkungen. Aber ob wir nicht langsam draufkommen, dass das zu wenig ist. Und was ich den Menschen mitgebe, ist mit deinem Verhalten. Zeigst du viel deutlicher, ob du ernst genommen wirst oder nicht. Und das hat nichts Sexistisches an sich. Aber wir kommen sofort mit der Sexismuskeule. Ich bringe dir ein Beispiel. Du fährst mit dem Auto in die in die Autowerkstätte. Und dort ist eine Mechanikerin, eine Frau. Und die steht da, Bein ausgestellt, Kopf zur Seite, den Blick ein wenig zum Boden, die Handgelenke aufgeklappt und zeigt dir so schüchtern hin, du, stell das Auto bitte dorthin, ich schaue mir es dann an. Dann denkt sich wahrscheinlich jeder Mensch, der in die Autowerkstätte reinkommt, naja, und wann kommt der richtige Mechaniker? Weil zu der habe ich kein Vertrauen. Und jetzt aber ist es gefährlicher, jetzt kommen alle sofort mit der Sexismuskeule und sagen, warum nimmt man die Frau nicht? Man hat sie nicht wegen dem Geschlecht nicht ernst genommen, sondern wegen ihrer Körpersprache. Und jetzt bringe ich da ein anderes Beispiel, dass man nicht immer glaubt, es wäre nur wegen den Frauen. Stell dir vor, ein Mann arbeitet in einer Parfümerie. Er hat ein totales Faible für Schminken und so weiter. Aber der steht hinterm Tresen, breit aufgestützt, mit einem finsteren Blick, so richtig männlich. Und die Frau kommt auf ihn zu, die Kundin, und er sagt, du, wir haben neue Lippenstifte, probier die aus. Der wird auch allein bleiben und jede Frau wird die Parfümerie sofort wieder verlassen. Wenn er jetzt sagt, um Himmels Willen Sexismus und keine Frau komme ich akzeptiert. Nein, es war nicht wegen dem Geschlecht, sondern deine Körpersprache hat nicht das vermittelt, was die Frau jetzt gerade sehen wollte. Und da helfe ich den Leuten. Warum oder was man tun muss, dass man in der Familie mehr Gehör bekommt. Weil sonst bleibt die Hausarbeit endlos bei dir. Was man tun kann, dass man als Mann nicht einsam wird. Wir Männer enden in der Einsamkeit. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Ja? Die meisten Männer oder viele Männer, die in der Karriere nach oben kommen wollen, die arbeiten sehr, haben gelernt, mit Status umzugehen. Also nach außen hin zu zeigen, ich bin hierarchisch ganz weit vorne. Und damit einhergeht oft, dass sie sehr, sehr wenig lächeln. Jetzt haben wir Folgendes, der zieht in eine neue Umgebung und die Nachbarschaft lädt einmal zum Grillen ein. Jetzt lächelt der sehr wenig und redet die ganze Zeit nur, wie toll und erfolgreich er nicht im Job ist. Der wird kein zweites Mal zum Grillen eingeladen. Aber der ist irgendwann in Rente und der Job zählt nichts mehr, weil er ist jetzt in Pension. Der wird aber seit Jahren schon nicht mehr in die Nachbarschaft eingeladen und viele Männer bleiben da einfach in der Einsamkeit übrig. Und das Gleiche ist, wie ich vorher gesagt habe, wenn manche Frauen das Gefühl haben, die Kinder tun nie das, was man von ihnen verlangt und der Mann übernimmt die Hausarbeit auch nicht, dann hat es nicht damit zu tun, dass du es nicht schon x-mal gesagt hättest. Du sagst es zwar, aber deine Körpersprache vermittelt, diese Aussage von dir ist nicht ernst zu nehmen. Und genau darum dreht sich dieses Buch, dass wir Verhalten lernen, dass meine Aussagen so unterstützt werden, dass ich mein Ziel auch erreiche.
Und wie kann man sich die Kategorien vorstellen in dem Buch? Also es geht um Verhalten, aber ist das auch wirklich so auch in verschiedenen Bereichen eingeteilt? Weil du hast jetzt das Berufliche, die Karriere angesprochen, Freundschaft, nach der Karriere. Ist das so aufgeteilt oder wie kann man sich die Kategorien und Themenbereiche vorstellen im Buch? Und was willst du eigentlich auch damit? Okay, und was willst du auch damit erreichen? Also was sagst du, wenn die Person dieses Buch liest, was erhoffst du dir dabei? Wie soll die Person rausgehen?
Im Buch gibt es drei Kapitel oder drei große Teile. Der erste Teil ist, wir stellen uns die Frage, unterscheiden wir uns überhaupt in der Körpersprache oder ist das alles nur Erziehungssache oder Abschauenssache? Das löst man ganz klar im ersten Teil. Im zweiten Teil beschreibe ich ganz viele Beispiele, wie wir uns unterscheiden, wie Männer da sitzen, wie Männer aufstehen, wie Männer am Pullover ausziehen, wie Frauen am Pullover ausziehen. Beobachte es, Männer und Frauen, allein das machen wir schon unterschiedlich. Wie wir telefonieren, Frauen halten das Telefon ganz anders, wie viele Männer das Telefon halten. Wie wir gehen zum Beispiel, wie wir die Arme schwingen beim Gehen und das hat enorm starke Auswirkungen, wie wir dann wahrgenommen werden in der Gruppe. Das ist der zweite Teil also. Und der dritte Teil ist, ich nehme Praxissituationen aus der Familie, aus dem Alltag, aus der Nachbarschaft, aus der Firma, also aus dem Unternehmerischen, aus dem Businessbereich und beschreibe ganz richtig stereotyp, wie viele Frauen reingehen und wie viele Männer reingehen. Und dann gebe ich den Leuten Lösungen. Also die Frau, die nicht ernst genommen wird und beschreibt genau, wie sie reingeht. Und erkläre ihr dann, was sie machen könnte, um sofort ernst genommen zu werden. Der Mann, der reingeht und sofort als polternd oder aggressiv wahrgenommen wird, dem gebe ich sofort Tipps dazu, was er ändern könnte. Warum die Stereotype? Die Stereotype sind erstens, ein Stereotyp hat immer, es ist ein Stereotyp, weil es wahnsinnig oft im Alltag vorkommt. Und wenn du das Buch liest, die Signale liest, wirst draufkommen, Moment, das mache ich ja tatsächlich, das stimmt wirklich, das mache ich. Und der Kollege drüben macht es auch und die Kollegin ist tatsächlich auch so. Und anhand dieser Bilder kann man rausfiltern, man wird nie alles sein, aber es sind kleine Elemente in unserer Körpersprache, die uns wirken lassen, wie wir es oft nicht wirken wollen. Das heißt, der Mensch, der das liest, kriegt eine Menge Tipps, wie er weit besser in vielen Situationen im Alltag durchkommt.
Okay, verstehe ich soweit. Da bin ich dabei, finde ich cool. Das Zweite, was ich mich jetzt gefragt habe, wie definierst du eigentlich Erfolg? Weil das ist ja schon etwas, also du hast vorhin Karriere und Erfolg angesprochen und dann erzählt man, wie viel Erfolg man hat. Wie würdest du jetzt Erfolg definieren? Weil man könnte ja auch sagen, so quasi die neue Definition von Erfolg ist jetzt nicht Geld, Karriere, was für eine Position steht auf einer Visitenkarte, sondern Achtsamkeit und zu sich selbst zu finden, oder? Das könnte auch eine Definition von Erfolg sein. Oder wie würdest du es definieren?
Könnte auch. Erfolg hat mehrere Elemente. Also Erfolg hat natürlich auch, wie du vorher schon sagst, das wird jetzt so klangreden, dieser wirtschaftliche Erfolg. Nicht reich sein, sondern dass man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das wird immer klangredet, ja. Und ich glaube einfach, wer Schwierigkeiten hat, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, und viele Menschen haben das, ja, jetzt überhaupt, wo Inflation und so weiter kommt, da werden alle anderen Bereiche plötzlich nebensächlich. Weißt, wenn du am 25. schon nicht weißt, wie die letzte Woche des Monats rüberbringen soll, da wirst du Meditieren und Achtsamkeit ganz schnell beiseite lassen. Da wird nämlich auch die zweite Element, nämlich die körperliche Gesundheit, die wird einfach nicht mehr so wichtig. Weil du hast nicht mehr das Geld, gesunde Nahrung zu kaufen, sondern du musst das kaufen, was günstig und was billig ist, zum Beispiel. Und das heißt, wir müssen schon erkennen, dass Erfolg für ein Leben niemals ein Bereich ist. Auch das Thema Achtsamkeit, das gehört auch dazu. Wenn jemand ständig nur in der Außenwelt lebt, ja, und ständig nur versucht, von anderen quasi die Bestätigung zu bekommen, dann ist das nicht erfolgreich. Das heißt, dass der Mensch sich mit Achtsamkeit, mit sich selber beschäftigt, um eine innere Stabilität zu bekommen, ist wahnsinnig wichtig. Aber es gibt nur drittes Element Erfolg, nämlich sozial eingebunden zu sein, viele Freunde zu haben, ein Netzwerk oder einfach ein Nest zu haben, wo man weiß, hier bin ich gerne gesehen, hier mag man mich. Dann gibt's auch noch den Erfolg, nämlich das Wissen dazu zu nehmen. So, jetzt habe ich ein paar Elemente aufgezählt, weil ich nichts davon halt, eines als Primat da oben hinzustellen, sondern wir haben ganz viele Elemente von Erfolg und die müssen sich die Waage halten. Wenn ein Mensch eines über alles andere stellt, dann wird er nicht glücklich werden. Ich bringe ein Beispiel, wenn jemand Gesundheit ganz oben hinstellt, es geht nur mehr um Ernährung, es geht nur mehr um Sport, es geht nur mehr alles fit zu machen, der wird ganz viele Freundschaften verlieren, weil das einfach nervt. Wenn der Mensch nicht mehr normal reden kann, beim Abend nicht mehr dabei ist, weil er denkt, na, Alkohol darf ich jetzt auch nicht mehr und das darf ich auch nicht mehr und außerdem geht's morgen, muss ich ganz früh auf. Das nervt einfach. Genauso wie einer, der immer finanziell alles in den Vordergrund steht, den finanziellen Erfolg, der wird auch viele Freunde verlieren, der wird auch Gesundheit verlieren, der wird Achtsamkeit verlieren. Das heißt, zusammengefasst, es gibt verschiedene Bereiche des Erfolges und ich glaube, am glücklichsten ist man dann, wenn alles so ein klein wenig die Waage hält und nach dem trachte ich schon. Ich habe mit meiner Familie genug, dass wir überleben. Wir sind bei weitem nicht reich, ja, aber wir haben genug, dass wir leben können. Ich schaue auf meine Gesundheit, aber jetzt auch nicht fanatisch. Ich schaue, dass ich Momente habe in meinem Alltag, wo ich zu mir finde. Ich pflege Freundschaften, was so. Das muss irgendwie die Waage halten. Nicht eine Sache total in den Vordergrund stellen.
Ich würde jetzt gerne da noch was dazu hinzufügen, weil ich hatte gerade vor dir den Professor Dr. Thomas Durian im Podcast, das ist einer der renommiertesten Vermögensforscher in Europa. Und der hat gesagt, Reichtum und Vermögen ist ein Unterschied, denn Vermögen sind die, die was mit dem Geld auch etwas bewegen und etwas weitergeben. Und das sehe ich auch in dir, bei dir, weil du gibst der Bildung weiter. Und so gesehen, jeder, der was quasi etwas für die Gesellschaft tut, ist vermögend. Und das finde ich eigentlich einen schönen Ansatz. Wenn man das so mitnehmen kann, und auch deine Worte waren sehr schön.
Danke dir. Und du hast recht. Ich habe, seit ich angefangen habe, mit Autisten zu arbeiten und im Hospiz zu arbeiten, nämlich körpersprachlich den Menschen dort zu helfen, ich meine, das gibt da so ein Gefühl von ein Wohltat in mir drinnen. Ich habe aber jetzt am finanziellen, im gesundheitlichen Ding, das habe ich nichts davon. Es ist einfach etwas, wie du genau sagst, etwas weiterzugeben, ist einfach wahnsinnig gut. Genauso meine Social-Media-Kanäle oder mein Körpersprache-Tipp, ich habe nichts davon. Ich kriege da kein Geld, im Gegenteil, du kannst dir vorstellen, das kostet natürlich Geld, sowas ständig zu machen. Ich habe nichts davon und trotzdem macht es mir wahnsinnig viel Freude. Ja, ich glaube, es ist ein Element, auch der Gesellschaft was zurückzugeben.
Und du siehst eher, also so habe ich es jetzt wahrgenommen und du kannst mich auch gerne korrigieren, bei dir geht es sehr viel darum, das Richtige zu tun. Also das hört man schon raus, also dass quasi der finanzielle Aspekt auch teilweise hinten ansteht, aber du machst halt vieles einfach oder vielleicht auch alles aus der intrinsischen Motivation heraus, wo du denkst, okay, das ist das Richtige, das kostet mich jetzt Zeit und bringt kein Geld, aber es fühlt sich richtig an und wenn es sich richtig anfühlt, dann ist es ja, dann macht man es einfach.
Ja. Hey, wow, danke. Jetzt bin ich selber, wie du das sagst, zum Denken gekommen. Das gebe ich auch mit. Was meine größte Fähigkeit war, weil alle Leute sagen, wie bist du da hinkommen, wie hast du es geschafft? Die größte Fähigkeit war, Nein zu sagen. Weil du sagst, intrinsisch und vom Anfang aus am Bauchgefühl heraus, na, das mache ich jetzt nicht. Selbst wenn da Geld drinnen gewesen wäre. Ich sage da ein aktuelles Beispiel. Während der Pandemie war ich natürlich total gegroundet. Ja, ich habe keine Vorträge und keine Seminare und so weiter. Da war überhaupt nichts. Also uns hat es brutal erwischt. Und dann hat man natürlich am Anfang Online-Vorträge, ganz viele Anfragen bekommen und die habe ich gemacht. Ich habe zwar Studios gebaut und so weiter. Und das habe ich mit großer Freude auch gemacht. Und ab dem zweiten Pandemiejahr, ab der Hälfte haben wir gesagt, keine Online-Vorträge mehr. Wir machen es nicht mehr. Und wir haben da natürlich viel Geld auf der Straße liegen lassen, aber ich kann da ganz genau sagen, warum. Erstens, es macht mir nicht annähernd so viel Freude, mir selber, als mit Menschen in Realitas zu arbeiten. Und ich habe einfach gesagt, ich bin nur ein paar Jahre auf dem Planeten, soll ich jetzt etwas tun, was mir nicht wahnsinnig viel Freude macht, nur um ein paar Euro mehr am Konto zu haben? Nein, mache ich nicht. Und Nummer zwei, ich habe einfach gemerkt, die Nachhaltigkeit bei Online-Vorträgen ist gegen Null gehend. Die Leute verändern nichts, die Leute tun nichts, die Leute nehmen nichts mit und es ist auch weniger lustig als im realen Leben. Und damit haben wir beschlossen, nein, das machen wir nicht. Das war intrinsisch, das war gegen alle Fakten und ich bin unglaublich glücklich mit dieser Entscheidung. Das ist nur ein aktuelles Beispiel dazu. Ja, ich habe ganz oft nah zu Dingen einfach gesagt.
Ja, vielen Dank, dass du ja zum Podcast-Interview gesagt hast.
So was mache ich gerne.
Ja bedeutet ja auch zugleich ein Nein zu etwas anderes, weil du hättest ja auch jetzt eine Stunde etwas anderes tun können. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen, weil das ist ja ein großes Investment, weil das hat ja schon für mich etwas mit Wohlstand zu tun, die Zeit, die was man hat. Weil die kann man nicht so gesehen erkaufen. Also man kann sie erkaufen natürlich mit Angestellten und so weiter, aber grundsätzlich sein Leben kann man ja nicht jetzt irgendwie verlängern, indem dass man sagt, ich investiere jetzt 100 Euro, weil im Endeffekt haben wir immer nur 24 Stunden Zeit. Deswegen will ich dir an dieser Stelle nochmals vielen, vielen Dank sagen für deine Zeit. Aber ich habe noch eine Abschlussfrage und das ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Stefan?
Der Podcast war toll. Ich bin jetzt an, was ich, wenn so tollen, so guten Podcasts, wo ich so frei reden kann, dann komme ich selber auf so Gedanken drauf. Ich will den Menschen einfach nur sagen, hab nicht Angst, dass du zu viel zeigen würdest, was nicht gut ankommt. Je mehr du von dir zulässt, desto besser wirst du bei anderen ankommen. Aber wart nicht so lang mit dem Zulassen, bis innerlich so ein großer Frust ist, dass nur mehr das Ärgerliche rauskommt. Und dass du nur mehr, und jetzt sag ich es allen rein, nein, du hast schon zu lang gewartet. Sag lieber die Freude vorher viel, viel, viel stärker. Und dann vertragen die Leute auch manchmal, wenn die ärgerst über etwas. Ich glaube, in uns steckt mehr drinnen, als wir uns selber zutrauen würden.
Ja, der Matthias Strolz hat gesagt, das Leben will, dass wir blühen. Wir sind voller Potenzial wie ein Kirschblütenbaum. Und das Leben will, dass wir blühen und wir sollten mehr ins Blühen gehen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr passt zu deiner wunderschönen Aussage. Lieber Stefan, ich sage nochmals vielen, vielen Dank für deine Zeit und den wertvollen Inhalt. Danke.
Danke dir auch. Danke, Robert. Ciao.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.